Nur wie so unter Beschuss von YouTube, von den Medien und sogar von alternativen Medien. Außerdem die neue Raum und Zeit ist da. Alles dazu jetzt in der 75. Ausgabe von den Nuviso News. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. 75. Ausgabe Nuviso News. Und diese Woche mal etwas ungewöhnlich, denn ich habe gar nicht viele neue Inhalte, die ich vorstellen möchte, sondern ich möchte heute einfach auch mal etwas sagen. Dass wir unter Dauerbeschuss stehen, das ist ja nun nichts Neues, aber ja, dass das sozusagen geballt von allen Seiten kommt, ja, das ist schon recht neu. Und ich möchte vielleicht gleich zunächst einmal mit einem Artikel aus dem Deutschlandfunk anfangen, der vor einigen Tagen ja, über alternative Medien schrieb, da wurden einige genannt, eben unter anderem auch wir. Und ja, der ganze Artikel hatte so ein bisschen den Tenor, dass diese rechtsesoterischen Portale im Internet den Nährboden für solche, ja, Terroristen wie in Halle bereiten würden. Und das liege eben daran, dass wir antisemitische Themen mit allgemeiner Gesellschaftskritik mischen und konkret wurde der Deutschlandfunk dann in seiner Kritik uns betreffend darin, dass wir 5G schlecht machen und Impfkritik üben würden. Nun dazu muss ich sagen, Impfkritik, wir haben in den letzten Jahren zwei Videos dazu gemacht. Das war einmal haben wir völlig kommentarlos und wertfrei eine Impfdemo begleitet und diese Bilder gesendet und so. Zum anderen haben wir einen Vortrag vom Dr. Klaus Hartmann gefilmt und den auch völlig kommentarlos abgebildet. Nun, wir verstehen unsere Arbeit eben darin, dass wir eben auch die andere Seite zeigen, auch wenn es eben um so heikle Themen wie das Impfen zum Beispiel geht. Das macht Nuviso aus und wir geben uns größte Mühe dabei, immer pluralistisch zu sein. Und dann kann es eben auch schon mal sein, dass in der einen Woche zum Beispiel Florian Körner bei uns im Interview sitzt und ja, Werbung für Extinction Rebellion macht zum Beispiel. Und in der nächsten Woche sitzt da Professor Kirstein, der erklärt, dass CO2 überhaupt gar keinen Einfluss auf das Klima hat. Ja, da mag sich dann der ein oder andere Zuschauer vielleicht denken, ja, was denn nun? Die wissen ja selber nicht, was sie sagen. Ja, wir verstehen uns eben als Plattform für verschiedene Meinungen, was dann jeder daraus macht. Das ist tatsächlich ja, in der Verantwortung des Zuschauers. Wir möchten eben nur die andere Seite zeigen. Ja, und dann kommt es eben auch hin und wieder unter den alternativen Medien zu Streitigkeiten, was ich grundsätzlich erstmal sehr gut finde, denn es zeigt, wie pluralistisch diese Szene tatsächlich ist. Aktuellster Fall ist ja bekannt. Im dritten Jahrtausend, Dirk Pohlmann, Robert Fleischer und Matthias Prökers haben eine Sendung zum Thema Klima gemacht. Die kam jetzt bei ja, ihren eigenen Zuschauern, naja, zu ungefähr drei Viertel nicht so gut an. Und ja, die meisten stecken im Thema drin. Ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Es zeigt jedenfalls, dass da auch innerhalb der alternativen Medienszene beim Thema CO2 eine große Gespaltenheit besteht und damit natürlich auch die Gefahr ja, daherkommt, dass wir uns tatsächlich an diesem Thema spalten. Und ich habe eigentlich bei keinem anderen Thema in den vergangenen Jahren so eine große Reibung gesehen wie bei diesem Thema. Und auch wir haben da wurden öffentlich kritisiert, und zwar in dem ja eigentlich alternativen, dem linken Spektrum zugeordneten Rubicon-Magazin. Da wurden wir gleich ja, doppelt unter Beschuss genommen. Einmal eben von Florian Körner, aka Prinz Chaos, der uns ja sozusagen vorwarf, dass wir so jemanden wie Professor Kirstein völlig unkritisch zu Wort kommen lassen. Und Stefan Bartonek warf uns dann noch vor, dass wir jetzt dem Dirk Pohlmann nicht zur Seite springen. Ja, was soll ich dazu sagen? Zu der Sendung im dritten Jahrtausend, ich habe mir die angesehen, ich fand die auch sehr lehrreich, muss ich sagen, in verschiedensten Aspekten. Aber unter anderem gab es da eben, was mich so ein bisschen gestört hat, ein Ausschnitt von 1978 vom ZDF, wo dem Fernsehzuschauer sozusagen der Treibhauseffekt erklärt werden wollte. Und auf dieses Video bezog sich dann eben auch Dirk Pohlmann. Und ich will da mal kurz drauf eingehen. Das war ein Versuchsaufbau in einer Sendung, moderiert von Holmer von Ditfurth, übrigens der Vater von Jutta Ditfurth, die ja jetzt Kritik an Extinction Rebellion übt. Also ja, jedenfalls wurden da zwei Zylinder hochgezogen, die waren oben offen. In dem einen war ganz normale Luft und in dem anderen wurde CO2 eingelassen, was auch in dem Zylinder blieb, weil es ja schwerer ist als Luft. Und dann wurden da zwei Scheinwerfer oben drüber gehalten, die die Sonne simulieren sollten, und dann hat sich das unterschiedlich erhitzt. Und siehe da, in dem Zylinder, wo das CO2 so bis zu 70-80% eingelassen wurde, hat sich natürlich viel, viel stärker erhitzt als der andere Zylinder mit Luft. So, und das war dann eben der Beweis für den Fernsehzuschauer. CO2 erwärmt sich und ja, wirkt wie ein Treibhausgas. Nun muss man aber zu diesem Versuch sagen, dass der alles andere als wissenschaftlich ist. Denn aufgrund der Tatsache, dass diese Zylinder oben offen waren, fand natürlich in dem Zylinder, wo Luft drin ist, eine Luftzirkulation statt. Also sprich ein Wärmeaustausch. Die erwärmte Luft in dem Zylinder konnte ganz leicht nach oben wegströmen, weil warme Luft strömt nach oben. Das hat sie auch getan. Deswegen ist die warme Luft einfach nach oben entfleucht. Und das war in dem Kanister oder in dem Zylinder, wo das CO2 eben sehr stark angereichert vorhanden war, eben nicht der Fall, weil CO2 eben schwerer ist als Luft, selbst wenn es ja, stark erhitzt wird. Also dieses Experiment hat letztlich nur bewiesen, dass CO2 schwerer ist als Luft. Ansonsten hat es dem Fernsehpublikum natürlich wunderbar gezeigt, was es zeigen sollte. Mit Wissenschaft hat das aber wenig zu tun. Zumindest ist das meine Einschätzung. Vielleicht liege ich auch falsch. Ich bin auch kein Experte auf diesem Gebiet. Aber ja, der ein oder andere Zuschauer von dieser Sendung mit Dirk Pohlmann hat sich da eben vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Aber gut, sei es drum. Bleibt mir eigentlich nur als Fazit dieser ganzen Geschichte leider zu beobachten, dass ich eben an diesem Thema wir uns alle spalten. So. Und weil ich mich auf diese Sendung jetzt wirklich nicht wirklich sonderlich vorbereitet habe, ich habe mir ein paar Stichworte gemacht. Ja, genau. Sind wir schon dabei? Die neue Raum und Zeit ist da. Ausgabe für November, Dezember. Ich war erstaunt, schon im 38. Jahrgang, Ausgabe 222. Wir haben mit Raum und Zeit ja auch schon länger ein Interviewformat, auch moderiert von Robert Stein, hier im Studio von Nuoviso produziert. Das Format heißt Raum und Zeit. Wir haben es auch neu auf unserer Webseite integriert und ein Interview, was allerdings schon etwas älter ist, aber wir diese Woche nochmal auf dem Steinzeit-Kanal veröffentlicht haben, weil es doch tatsächlich sehr interessant ist. 4 Jahre altes Interview mit Hans-Joachim Zilmer. Und damals ging es eben auch um das Verbrennen von Erdöl, sage ich es jetzt mal. Und das war doch sehr interessant und da schauen wir jetzt natürlich mal kurz rein.
Die fossile Herkunft der Kohlenwasserstoffe, also von Erdöl und Erdgas, das sind allgemein Kohlenwasserstoffe. Also aus Kohlenstoff und Wasserstoff zusammengesetzt, so Moleküle, und das nennt man organische Chemie. Und da hat man sich auch lange nicht mit beschäftigt, woher diese Sachen wirklich kommen. Man hat gesagt, dass Biologie verrottet und so weiter. Mhm. Deswegen ist das Angebot auch angeblich knapp. Man hat ja in Erdöl war bis 1973 in Dollar gerechnet über 100 Jahre lang genug Erdöl da. Ja. Der Preis war konstant, 100 Jahre lang in Dollar gerechnet. Und dann, ich weiß noch genau, ich saß im Hörsaal in der TU Berlin und las dann 1973, Klapp auf Rom, sagt voraus im Jahre 2000 kein Erdöl mehr. Aha. Da habe ich dran geglaubt, weil Öle und so weiter müssen ja irgendwann mal aufgebraucht sein. Also stand ich auch voll hinter dieser These. Mhm. Bloß im Jahre 2000, also danach, nach 1973, ging der Preis dann steil in die Höhe, obwohl genug Erdöl da war. Das war eine rein wirtschaftliche und politische Aktion.
Es gab damals sogar die autofreien Sonntage, also eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, dass man sonntags nicht Auto fahren durfte. Meine Eltern haben mich im Kinderwagen über die Straßen geschoben, weil da keine Autos fuhren. Ja. Haben Sie das noch vor Augen?
Ja, ich bin da selber drauf dreimal rumgelaufen. Ich war damals 23 Jahre alt, ganz genau so mitten im Studium. Und da bin ich aus Überzeugung mitgegangen. Also das war für mich ein Erlebnis, also für jeden eigentlich.
Das war Status Quo damals. Ja. Okay, Öl ist knapp, müssen wir was dagegen tun.
Damals sagte man, die Saudis haben im Jahr 2000 kein Öl mehr, die Armen, die müssen jetzt was tun und so weiter und so fort. Mhm. Im Jahr 2000 war immer noch genug Erdöl da, mehr als je zuvor. Keiner glaubte mehr an dieses Erdöl, dass das Erdöl mal aufhören könnte. Ja. Und dann hat man eine neue Sache erfunden, die Kohlendioxidgeschichte, weil man dann den Preis auch nochmal vom Erdöl nochmal anheben konnte. Und wir haben ja gesehen, wir haben den Preis da bei knapp 150 Dollar pro Barrel ja bestanden. Hat einer wirklich da irgendwie sich beklagt? Nee, das ist alles wunderbar gelaufen. Das hat auch seinen Grund, warum der Dollarpreis für dieses Öl so hoch ist. Weil nämlich die Amerikaner, kaum jemand weiß, dass die Amerikaner inzwischen das zweitmeiste Erdöl fördern weltweit. An erster Stelle sind die Russen, an zweiter Stelle die Amerikaner und erst an dritter Stelle derzeit die Saudis. Und das ist kaum bekannt, hat sich in den letzten 2 Jahren geändert. Und die Amerikaner konnten das nur schaffen.
Mit Fracking,
oder? Fracking auch, wobei das immer sehr negativ dargestellt wird. Da könnten wir auch, vielleicht kommen wir noch zu, das ist gar nicht so negativ, man muss nur tief genug bohren. Also nicht flach bohren, sondern tief genug bohren, da kommen wir noch zu. Aber so Ölsand, es gibt denn im Norden von Amerika, USA oder so, da gibt es so flachere Sedimentschichten mit Öl drin. Die waren aber nur mit 80, 90 Dollar Kosten, also Verkaufskosten, überhaupt machbar und förderbar. Und da der Dollar immer bei 30, 40, 50, 60 lag, war das nicht. Und die Amerikaner haben es verstanden im Grunde, den Dollarpreis hochzuheben. Und dann war es für diese internationalen Konzerne möglich, diese Sande, praktisch dieses Öl aus den Sanden zu holen, wirtschaftlich. Und seitdem haben die Amerikaner auch durch Fracking genug Öl. Das sind also mehrere Faktoren kommen da zusammen. Und seitdem lohnt sich das. Und seitdem sind die USA unabhängig vom Erdöl. Mhm.
Hans-Joachim Zillmer im Gespräch mit Robert Stein im Format Raumzeit. Gibt es schon auf dem Kanal von Robert Stein und natürlich auch auf Nuviso TV zu sehen. Ja, und was er vor 4 Jahren hier im Interview gesagt hat, fand ich sehr interessant, nämlich einfach mal so in einem Nebensatz fast gefallen, als er über Peak Oil sprach und für ihn ja Peak Oil sozusagen einfach nur ein Instrument war, um den Ölpreis hochzuschrauben, und sagt er, als das dann irgendwie so Anfang der Jahrtausendwende nicht mehr so gezogen hat, weil da schon klar war, man hat Öl bis, also noch die nächsten hunderte Jahre, also Peak Oil zieht nicht mehr, hält nicht mehr den Ölpreis oben, dass er dann sagt, dann hat man die Kohlendioxidgeschichte erfunden. Und das fand ich sehr interessant, weil Professor Kirstein zum Beispiel sieht sich ja dem Vorwurf ausgesetzt, er wäre von der Öllobby bezahlt, weil er sozusagen die von der Öllobby, den Kochbrüdern, finanzierten Thinktanks, die damals zur Aufgabe gehabt haben, die CO2-Lüge sozusagen oder so viel Zweifel an den Fakten zu CO2 zu sehen, dass in der Bevölkerung keiner mehr sich sicher ist, was er glauben soll. Das war von diesen Thinktanks, die sozusagen von ExxonMobil damals beauftragt wurden, das war Ziel, so viel Desinformation zu streuen, dass eben die Politik sich nicht dazu genötigt sieht, beim Thema CO2 irgendwas zu machen. Ja, das ist die eine Seite. Aber dass natürlich jetzt diese CO2-Steuer und der Emissionshandel den Ölpreis nach oben treibt, muss man eben auch beachten. Also die Öllobby hat jetzt nicht nur den reinen Schaden. Und wenn man das mit Peak Oil vergleicht, und darum ging es ja in dem Interview mit Hans-Joachim Zillmer, könnte das ein ähnliches Tool sein. Weil das Problem ist doch, dass sich die ganze Klimadebatte eben um CO2 dreht. Aber das Thema ist so komplex und kompliziert, dass man da eben gar keine endgültigen Fakten hat. Und in die Zukunft kann man schon gar nicht schauen. Deswegen braucht man einen Konsens, etwas, worauf man sich eben einigt, was dann wahrscheinlich schon irgendwie stimmt. Aber auch bei diesem Konsens dreht sich alles nur um CO2. Wenn man das wirklich ernst meint mit dem sogenannten Klimaschutz, frage ich mich, warum spricht keiner über Methan? Allein die ganzen furzenden Kühe aus der Massentierhaltung verursachen so viel Methanausstoß, was tatsächlich einen messbaren anthropogenen Anteil am Klimawandel hat. Kann man da eigentlich noch von anthropogen sprechen? Ja, natürlich, weil wir ja diejenigen sind, die diese Massentierhaltung vorantreiben. Aber von einer Fleischsteuer zum Beispiel habe ich in dem Zusammenhang noch nie was gehört. Oder auch Stickoxide, Riesenproblem, hat mehr mit Umweltschutz als mit Klimaschutz zu tun. Sollten wir unbedingt aufhören damit, aber auch da redet keiner drüber. Es geht um CO2, weil man mit CO2 eben wunderbar Kohle verdienen kann. Und weil mir in den letzten Tagen viele geschrieben haben, sie können es kaum erwarten, bis der neue Regentreff-Vortrag von Robert Stein endlich online geht. Hier mal noch ein neuer Ausschnitt aus diesem Vortrag, wo es eben auch um das CO2 geht.
Ich möchte daran erinnern, dass auch in den 70er Jahren noch vor einer Eiszeit gewarnt worden ist. Das, wie steht hier, circular reasoning at its best, also Zirkelschluss auf der beste Art und Weise. Und nur mal so zur Veranschaulichung, was wird denn wirklich passieren, wenn mehr CO2 da ist? Von 385 ppm im Gewächshaus auf 835 ppm hochgepackt. Eigentlich müssten wir das machen. Wir müssten eigentlich sagen, hey, yes, hat ein Freund von mir neulich gemacht, Kapitän einer großen Airline, geht in Freiburg auf einen Marktplatz und sagt hier, CO2 ist Leben. Am Abend bekam er eine E-Mail, ob er psychische Probleme hatte in seiner Kindheit, weil er mit so einem T-Shirt rumläuft. Nur mal kurz zum Mitschreiben. Betrogen, gedaten, gefälscht und gelogen. Wissenschaftliche Institute sind beteiligt an dem Schwindel. Meinungsführer, Politiker haben als Gatekeeper, als Torwächter und geben den Deutungsrahmen vor. Jeder, der zweifelt, wird stigmatisiert und lächerlich gemacht, zum Leugner erklärt und durch den kollektiven Druck beugt sich die Mehrheit der Menschen der vermeintlichen Wahrheit. Was wir erleben, ist die vollkommene Loslösung von Realität. Und wir haben gestern noch ein paar so Zahlen uns überlegt, so, also nochmal zum Mitschreiben. Der Gesamtanteil der Atmosphäre der Anteil in der Atmosphäre ist 0,045 Volumenprozent. Davon sind 96% natürlichen Ursprungs, 4% von uns Menschen und von den 4% sind 2% nochmal von uns Deutschen. Nur von uns Deutschen der Anteil sind 0,000056 Volumenprozent. Davon 2% sind Verkehr und Flugwesen zusammen. Und das sind insgesamt 0,000037%. Und wenn wir davon 30% einsparen wollen, was ja das Ziel ist von dieser Klimakampagne mehr oder weniger, kommen wir auf diese Anzahl. Wir sind jetzt hier im Millionstel Bereich von einem Prozent. Und das ist der Grund, warum letzte Woche ein radikaler Realismus vor Klimagerechtigkeit von der Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen verlautbart worden ist. Wir müssen jetzt einen radikalen Realismus schaffen, weil die Wissenschaft ist gesettelt. Ein Millionstel von einem Prozent, jetzt müssen wir aber wirklich handeln, okay? Und es wird noch besser. Habe ich gefunden, neulich Psychotherapeutenjournal, Ausgabe 3, 2019, hier unten der unterste Teil, zum Umgang mit der Klimakrise aus der Perspektive der existenziellen Psychotherapie. Und das ist das Beste. Zusammenfassung. Ein breiter Konsens seriöser Forschung warnt vor dem Szenario einer bald nicht mehr abzuwendenden Spirale eines menschengemachten Klimawandels. Trotzdem scheinen sowohl große Teile der Bevölkerung als auch der Entscheidungsträger sich nicht für die drohende Zerstörung der Welt, wie wir sie kennen, angemessen zu interessieren. Die düsteren Prophezeiungen der Klimawissenschaftler werden heruntergespielt oder sogar geleugnet. Die nötigen klimapolitischen Schritte werden nicht unternommen. Der Artikel betrachtet diese Phänomene aus der Perspektive der existenziellen Psychotherapie und versucht hierbei, sowohl auf mögliche Ursachen und Mechanismen dieser Verdrängung hinzuweisen, als auch konkrete psychotherapeutische Interventionen in Anführungszeichen abzuleiten. Plädiert wird zudem für eine aktive Beteiligung der Psychotherapeuten an Gesundheitskampagnen gegen diese weit verbreitete existenzielle Neurose. Das ist DDR 2.0, wo Wissenschaftler, Ärzte, Therapeuten irgendwann anfangen, der gehört therapiert, der muss behandelt werden. Und das Ganze, um das dann auch mal abzuschließen, dieses Thema, wird von Denkfabriken im Hintergrund veranstaltet, die sich seit Jahren und Jahrzehnten mit dieser Thematik ganz genau auskennen. Wir kommen auf die Mechanismen dazu, aber wer ein Buch darüber lesen möchte, ist schon wieder dieser Kopfverlag, William Engdahl, die Denkfabriken.
Also wir haben uns hier in der Nuviso-Redaktion geeinigt, eigentlich das Thema CO2 so langsam ad acta zu legen, weil darüber sprechen eigentlich wirklich Zeitverschwendung ist. Wie an vielen anderen Stellen richtig gesagt, ist Umweltschutz wirklich das A und O. Wir müssen das Plastikproblem angehen, wir müssen auch die Emissionen angehen, aber der Fokus auf CO2 ist der Einschätzung vieler unserer Nuviso-Redakteure, ein Ablenkungsmanöver von den wahrlich wirklichen Ursachen, auf die wir dringend mehr den Fokus legen sollten. Das werden wir in Zukunft auch tun. So, und wie ich anfangs der Sendung schon angekündigt hatte, wir werden beschossen von allen Seiten. Ich bin auf Deutschlandfunk eingegangen, ich bin auf die Alternativen, die uns auch beschießen, eingegangen. Und hatte in dem Zusammenhang auch YouTube erwähnt. Und ich möchte mal, ich zeige an der Stelle einfach mal eine Statistik unserer täglichen YouTube-Aufrufe unseres Nuviso-Kanals so aus dem letzten halben Jahr. Da sehen wir so, das war so im Mai um die 80.000, hat so gependelt zwischen 70.000 bis 90.000 pro Tag. Das schwankt natürlich auch, je nachdem, wann man ein Video hochlädt und wie beliebt das eben ist. So. Und dann sieht man hier am 11. Juli, zack, geht es wirklich komplett runter. Ja, das war, wir erinnern uns, die Kanalsperre gewesen, die hat 4 Tage angedauert. Dann ging es erstmal wieder hoch, hat sich ein bisschen erholt. Und wir dachten, juhu, alles ist wieder safe. Und dann Anfang August war wirklich, Talfahrt, bumm. Was war passiert? Wir wissen es nicht, keine Ahnung. 80% der Klicks waren irgendwie plötzlich weg. Und es hat sich dann im September nochmal so ein bisschen aufgerappelt. Aber wir sehen, so langsam nähern wir uns dem Zustand an, den wir während dieser Kanalsperre hatten. Nur diesmal kriegt es halt keiner mit. Für uns ist es natürlich absolut fatal. Woran liegt es genau? An den YouTube-Empfehlungen. Die sind einfach drastisch zurückgegangen. Und wir sehen auch auf dieser Statistik, extern, das steht ganz unten, ist gerade mal mit 5% aller unserer Klicks sozusagen beteiligt. Also extern heißt, das sind alle Klicks zusammengenommen, die wir auf unserer Webseite einbinden, die alle anderen auf ihren Webseiten einbinden, die über Facebook laufen etc. pp. Macht gerade mal 5% aus. Diese YouTube-Empfehlungen machen natürlich den Großteil aus. Und wenn durch irgendeinen Algorithmus, von dem wir keine Ahnung haben, wie er funktioniert, einfach Anfang August entschieden wird, so Nuviso hat jetzt im nächsten Monat einfach mal 80% weniger Klicks, dann ist das eben so. Wir sind dieser Willkür hoffnungslos ausgesetzt und an dieser Stelle muss ich einfach das sagen, dass das natürlich für uns auch wirklich ein arges finanzielles Problem ist, wenn wir mit diesen Werbeeinnahmen, die ja auch damit verbunden sind, nicht kalkulieren, nicht rechnen können. Rechnen können wir ausschließlich mit dem, was ihr über unsere Webseite an Nuviso Plus Abos abschließt. Da hatten wir festgestellt, wenn wir nur 5% extern überhaupt haben, kann man sich vorstellen, wie wenige Besucher letztendlich von YouTube überhaupt erstmal auf unsere Webseite kommen. Wir bieten seit knapp einem Jahr jetzt diese Plus-Mitgliedschaft auch über YouTube selbst an. Da kann man ja direkt eine Kanalmitgliedschaft abschließen für $4.99 im Monat. Davon geht natürlich noch mal ein bisschen an YouTube was weg und durch die Umrechnung in Euro ist es dann auch noch mal ein bisschen weniger. Aber das haben bis jetzt 674 Leute in Anspruch genommen in einem Jahr. Mag der eine denken, so viel, Kenner würden eher sagen, was, echt nur? Also das bleibt jedem selbst überlassen. Ich kann nur sagen, mit Zahlen, also nur mit Zahlen, mit denen wir rechnen können und kalkulieren können, wird unsere Arbeit, sage ich mal, auch so angenehm, dass wir auch selber noch ein bisschen Spaß dabei haben. Und wir sind schon genügend Kritik ausgesetzt von allen Seiten. Von daher einfach der Aufruf an diejenigen, die unsere Arbeit nach wie vor gut finden, unterstützt uns bitte, alternative Medien, also generell natürlich, das gilt für alle Portale, die ihr gut findet und übrigens auch an den einen oder anderen, bitte kündigt euer Nuviso Plus Abo jetzt nicht wegen dieser letzten Sendung vom dritten Jahrtausend. Norbert Fleischer ist nicht Robert Fleischer, das musste ich in den letzten Wochen auch nochmal einigen erklären und es ist generell sowieso albern, deswegen gleich ein Abo zu kündigen, nur weil man halt eben mal mit einer Sendung so gar nicht zufrieden war. Da kann ich nur aufrufen, wenn ihr das dritte Jahrtausend gut fandet. Das ist nach wie vor ein hervorragendes Magazin. Die machen gute und ehrliche Arbeit und dürfen natürlich auch mal bei einem Thema eine andere Meinung haben. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ich finde deren Arbeit nach wie vor hervorragend. Und ja, möchte an der Stelle natürlich darauf verweisen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann am allerbesten mit einem Nuviso Plus Abo auf nuvisoplus.de. Da habt ihr Zugriff über unsere Webseite auf alle exklusiven Inhalte, zum Beispiel alle Vorträge vom diesjährigen Regentreff. Ihr könnt uns auch unterstützen mit einem Kauf im Nuviso Shop. Den haben wir general überholt, haben jetzt ein viel größeres Angebot und bei der Gelegenheit werden wir in kommender Zeit auch mal das ein oder andere Sonderangebot von DVDs machen, denn hier mal ein Bild aus unserem Lager. Das ist gerammelt voll, wie ihr euch vorstellen könnt. DVDs kauft kaum noch jemand. Heute funktioniert natürlich alles über Stream, aber da muss ich auch sagen, die DVD-Kaufbereitschaft war früher viel, viel größer als heute die Bereitschaft für das Streamen zu zahlen. Man hat ja YouTube, bei uns ist ja sowieso alles kostenlos, wenn man bereit ist, etwas zu warten. Von daher, wir alternativen Medien, wir haben es alles sehr schwer. Wir kämpfen wirklich an vorderster Front im Medienkrieg. Und von daher der Aufruf an euch Zuschauer, ihr seid ja nur ein kleiner Teil von der gesamten Masse hier im deutschsprachigen Raum, die überhaupt alternative Medien konsumieren. Und mir hat auch vor kurzem einer gesagt, wegen diesem Beitrag im Deutschlandfunk, Frank, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen, dazu musst du dich äußern. Und ich war erst der Meinung, nein, eigentlich macht das keinen Sinn, weil mir wurde dann gesagt, doch, das musst du richtigstellen. Und ich habe gesagt, meine Zuschauer wissen das, ihr wisst das, dass wir kein antisemitisches Portal sind. Und alle anderen erreichen wir hier leider nicht. Also, an alle, die bis hierher geguckt haben und uns unterstützen, ein fettes Dankeschön mal an dieser Stelle zur 75. Ausgabe von Nuviso News. Bleibt uns treu und ja, jetzt werde ich auch schon gestört. Ciao.